Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Das hört sich recht unbedeutend an, aber alle hatten gesagt, nee, Hunger haben wir jetzt eigentlich nicht. Komm, wir gucken, dass wir nach Hause kommen, brauchen jetzt nichts essen. Bis auf einen Franzosen, den wir dabei hatten, der hat gesagt, nein, er hat Hunger, er will jetzt was essen. Und das hat eigentlich, glaube ich, uns allen das Leben gerettet.
Willkommen zu unserer neuesten Folge hier im Off the Path Podcast. Wir tauchen heute tief ein in die Abenteuer eines passionierten Reisenden. Und es ist eine ziemlich krasse Folge geworden. Eine Folge, in der ich mehrmals ziemlich sprachlos gewesen bin und einfach nur mit offenem Mund da saß und einfach zugehört habe. Tom hat richtig krasse Dinge erlebt im Dschungel von Borneo. Er ist ein 27-jähriger Doktorand der Umweltökonomie an der Universität Heidelberg, hat 62 Länder bereist und dabei unzählige, hauptsächlich faszinierende Erlebnisse und kulturelle Begegnungen erlebt und gesammelt. Dieses eine Erlebnis wird er vermutlich nie in seinem Leben vergessen, über das wir heute sprechen. In dieser Folge erzählt uns Tom von einer besonderen Reise. Er ist nach Südostasien gereist, nach Malaysia, Kuala Lumpur, um Praktikum zu machen. Das war im Jahr 2019. Und sein Entdeckungsdrang hat ihn an verschiedene Orte in Malaysia gebracht. Er hat viel erkundet an Wochenenden und an freien Tagen und konnte das mit seiner Arbeit ziemlich gut kombinieren. Und darüber sprechen wir in dieser Folge. Und eines dieser Ausflüge ging in den Gunung Mulu Nationalpark auf der Insel Borneo. Und dort plante er eine Wanderung ins malerische Eden Valley. Eine Tour, die als einfach und wunderschön gilt. Doch was als idyllischer Ausflug begann, entwickelte sich schnell zu einem Albtraum, als unerwarteter Regen die idyllischen Höhlenflüsse in reißende Ströme verwandelte. Tom und seine Gruppe fanden sich in einer lebensbedrohlichen Situation wieder, in der sie gegen die Naturgewalten ankämpfen mussten. Mit bemerkenswerter Tapferkeit und Entschlossenheit half Tom mehreren seiner Mitreisenden, sich durch die tosenden Fluten zu kämpfen und rettete sie schließlich. Er konnte allerdings nicht alle retten. Also inmitten des Chaos führte er lebensrettende Maßnahmen durch und versuchte, die anderen von den gnadenlosen Wassermassen zu schützen. Zwei Personen haben das Ganze leider nicht überlebt. Und diese tragische Erfahrung hat tiefe Spuren hinterlassen, sowohl bei den Überlebenden als auch bei Tom selbst, der für seine Heldentaten übrigens später die Bayerische Rettungsmedaille erhielt. In dieser Folge sprechen wir also darüber, über die schönen Seiten seiner Reise durch Südostasien, aber halt eben auch über dieses krasse Erlebnis. Ne? Er Er spricht offen darüber und reflektiert über die Herausforderungen und die intensiven Momente dieses Vorfalls. Begleite uns also gerne in der nächsten Stunde auf dieser Reise durch einige der faszinierendsten Orte Malaysias und erfahre aus erster Hand, wie es ist, in Extremsituationen über sich hinauszuwachsen. Ich habe es jetzt mehrmals oft erwähnt. In dieser Folge sterben, glaube ich, zum allerersten Mal in diesem Podcast, ich bin mir nicht so ganz sicher, Menschen. Und wenn du damit ein Problem hast, dann ist diese Folge vielleicht nicht die richtige. Nächste Woche geht es hier spannend weiter. Ansonsten wünsche ich dir dennoch viel Spaß beim Zuhören. Und wenn du Kontakt zu Tom aufnehmen möchtest oder aber einfach nur deine Bilder sehen willst oder seinen zukünftigen Abenteuern folgen möchtest, ich habe sein Profil zu Instagram oder auf Instagram in den Shownotes verlinkt. Nun ganz viel Spaß oder ja, Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber geht jetzt los mit der Folge. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Geschichte, denn sie ist ein bisschen außergewöhnlich, für ein Praktikum nach Kuala Lumpur gereist, da viel erlebt und am Ende die bayerische Rettungsmedaille bekommen für das Erlebte dort. Das werden wir jetzt mal versuchen, so ein bisschen auszuklamüsern. Bist du ready?
Ich hoffe, aber ich denke schon.
Ja, also du bist, erzähl mal, wie bist du nach Südostasien gekommen, nach Kuala Lumpur? Was war die Idee dahinter?
Also die Idee dahinter war, ich hatte meinen Bachelor fertig. Allerdings habe ich im Wintersemester aufgehört und das ist relativ doof. Denn dann muss man immer ein halbes Jahr warten, bis man weiter studieren kann. Und dann dachte ich mir, irgendwie muss dieses halbe Jahr jetzt ja gefüllt werden. Ich bin dann auf eine Website gekommen, die hieß Kopra. Auch für alle anderen Leute interessant, die mal irgendwo im südostasiatischen Ausland arbeiten wollen. Da stellen deutsche Firmen und südostasiatische Firmen ihre Jobs rein, vor allem Praktika. Und da dachte ich mir, Kuala Lumpur, das hört sich interessant an. Ich war davor noch nie in Malaysia. War davor einmal in Thailand, aber ganz andere Geschichte. Und dachte ich mir, komm, bewerbe ich mich mal. War ein kleines Start-up. Es ging um Software Development. Ja, und ich dachte, ich probiere es einfach mal und fülle die Zeit einigermaßen sinnvoll in der Sonne und nicht im regnerischen Deutschland. Und bin dann da nach Kuala Lumpur gereist im März 2019.
Auf jeden Fall angenehmere Temperaturen. Kuala Lumpur steht für moderne Architektur und Geschichte, super also krasse Kultur, Multikulti. Ist ja ganz viele Einflüsse, Petrona Towers, gutes Essen. Was will man mehr?
Ganz genau, also Essen wirklich, ich weiß nicht, wie viel Kilo ich zugenommen habe, aber es waren bestimmt einige. Und diese Einflüsse, die merkt man überall. Also es gibt japanische Restaurants, es gibt chinesische Restaurants, es gibt natürlich dieses typische malaiische, wovon man eigentlich auch nie genug bekommen kann und alles zu einem sehr, sehr geringen Preis. Und die Stadt an sich lässt eigentlich keine Wünsche offen. Also die Petrona Towers sind natürlich das Wahrzeichen, aber halt auch die Moscheen, die chinesischen Tempel, die gar nicht so alt sind, wie sie von außen aussehen. Also innen drin merkt man es dann schon, dass die erst in den 80er Jahren gebaut wurden, aber man hat eigentlich wirklich alles, was man haben will, direkt vor Ort. Es ist wahnsinnig angenehm. Eigentlich jede Unterkunft hat einen Pool. Ich habe 300 Euro gezahlt für meine Zwei-Zimmer-Wohnung und hatte auch einen Pool und ein Fitnessstudio direkt mit drin. Also das kriegt man in Deutschland leider nicht für den Preis.
Das ist, ich habe ja auch mal in Bangkok gelebt und ich erinnere mich auch noch, wie dieser Lifestyle war einfach krasser Kontrast zu dem, was ich halt aus Deutschland gewohnt war. Diese Kondos, die du halt hast, deine 2-3-Bedroom-Kondos mit deinem Rooftop-Pool, Fitnessstudio, vielleicht noch unten noch ein 7-Eleven drin. Also eigentlich musst du dein Gebäude nicht verlassen, hast alles da, was du brauchst.
Genau, also das ist wirklich Wahnsinn. Und es wird ja auch alles weiterhin so gebaut. Also dieses, dass man das Gebäude nicht verlassen muss, das ist ja jetzt auch durch Uber Eats und Grab immer mehr der Fall. Also selbst wenn man jetzt was haben will, was nicht im Gebäude ist, dann hat man es für wenige Dollar ja auch direkt vor Ort. Also es ist wirklich, wir hatten sogar eine Kletterhalle, jetzt wo ich mich dran erinnere. Also Hochzeits-Events, die da stattfanden. Also man konnte wirklich alles machen, von heiraten, kennenlernen, zu klettern, was man wollte in dieser Einwohnung.
Und man muss das Gebäude dafür nicht verlassen.
Ganz genau. Also man muss es nicht verlassen, aber es gibt natürlich viel zu sehen und deshalb will man es dann doch mal irgendwie verlassen, wenn man da ist.
Ja, du hast ein Praktikum dort gemacht als Programmierer in Kuala Lumpur?
Ursprünglich hieß es wäre Business Development. Also quasi mit anderen Firmen, mit anderen Kunden ins Gespräch kommen. Es war ein kleines Start-up, also jetzt keine große Firma. Wir waren zu siebt insgesamt mit mir. Und es hat sich dann allerdings immer mehr so entwickelt, dass ich nicht nur auf irgendwelche Events gegangen bin und mit Leuten geredet habe, sondern die Leute gesagt haben, ja, wenn du jetzt schon hier bist, dann musst du auch ein bisschen programmieren lernen und wenigstens so ein bisschen mithelfen können, um zu wissen, was wir überhaupt genau machen. Und dann habe ich mir die Python-Kurse reingezogen, einen nach dem anderen, also Programmiersprache. Und so hat es dann auch angefangen. Also ich benutze es bis heute. Es hat mir auch für spätere Leben sehr viel gebracht. Und es war eine tolle Zeit.
Na krass. Wie lange warst du dort?
5 Monate insgesamt.
Okay, und in diesen 5 Monaten hast du neben dem, dass du halt in Kuala Lumpur gelebt hast und diese Stadt genossen hast und jetzt auch noch ganz viele Reisen gemacht hast, über die wir gleich sprechen, und dann nochmal ein richtig krasses Erlebnis zum Schluss auch noch gehabt hast, hast du auch noch Programmieren gelernt?
Also ich würde sagen, ich habe die Anfänge des Programmierens dort gelernt. Also ich habe so ein bisschen verstanden, was vor sich geht. Ich hätte jetzt keine App schreiben können in dem Moment, aber definitiv Python, für die es so ein bisschen kennen, ist jetzt auch nicht die Programmiersprache, die extrem viel von einem fordert. Also da gibt's ganz andere Dinge. Die Grundzüge lernt man schnell und die kann man auch definitiv in diesem Zeitraum lernen, wenn man denn auch einen Sinn dahinter sieht und wenn man es wirklich will.
Ja, cool. Ich kann nur HTML.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Da lohnt sich Python aber auch definitiv nochmal. Also ist eine schöne Erfahrung.
Vielleicht motiviert mich das mal, da reinzuschauen. Du hast Kuala Lumpur, wie wir gerade gesagt haben, auch halt einfach als Hub genutzt. Du bist immer wieder unterwegs gewesen, wenn du mal frei hattest. Und ich meine, Kuala Lumpur ist, glaube ich, der Heimatflughafen von Air Asia. Eine der größten Billig-Airlines Südostasiens, wo du halt für ganz, ganz wenige Euro, Dollar durch die ganze Region reisen kannst. Wo bist du überall hin?
Also mir wurde es auch nahegelegt von dem Startup sogar. Guck dir auch die Region an, arbeite ruhig von woanders. Das war noch vor Corona, also trotzdem hat Remote Working schon gut funktioniert. Meine erste kleine Reise war, ich müsste jetzt lügen, für, ich glaube, 8 Euro, 9 Euro mit Air Asia. Die hatten damals so ein Programm gefahren, wie gesagt, weil der Hub halt da ist, jedenfalls von Air Asia Malaysia, nach Langkawi, also an die thailändische Grenze. Touristisch relativ erschlossen. Schöne Insel, viel zu tun, es gibt Regenwälder, es gibt Wasserfälle, es gibt wunderschöne Strände, also wirklich türkises Wasser. Zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, hieß es allerdings, ein bisschen vorsichtig im Wasser sein, Quallenalarm. Also wenn man sich nicht gerade irgendwie verbrutzeln will, dann sollte man genau aufpassen, wo man reingeht. Aber trotz alledem, Langkawi war der erste Stopp.
Ja, es gibt ja auch, wir haben ja auch den Off the Path Daily und ich glaube, wir sprechen viel über UNESCO, Weltkulturerben und solche. Da gibt's ja auch diesen Global Geopark. Hast du den gesehen?
Ich war in einem Park. Ich wüsste jetzt allerdings gerade nicht mehr, wie der heißt. Es ist sehr gut möglich, dass ich in der war. Ist das der mit der Skybridge?
Der gibt's auch, ja.
Genau. Also ich habe, glaube ich, alle großen Parks, die man damals abklappern konnte, auch abgeklappert. Aber die Namen, wie gesagt, nach 5 Jahren sind so ein bisschen verschwommen. Ja. Ich war in einem Park und habe da auch tatsächlich gewohnt und da gab's diese Skybridge und die Cable Cars, gemacht in Österreich. Ja. Okay. By the way, fand ich auch ganz interessant.
Das können die Österreicher.
Genau.
Ich glaube, die Österreicher haben tatsächlich sehr, sehr viele. Es gibt ja so ein paar Gondelunternehmen, die sehr, sehr krasse Gondeln und Cable Cars auf der ganzen Welt halt verbauen. Und das Krasse ist, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass Langkawi eine Duty-Free Shoppingzone, also Insel ist. Ne? Es gibt keinen Zoll dort.
Genau.
Alles ist deutlich günstiger und alle reisen mit den Taschen voll zurück.
Ja, Das funktioniert allerdings vor allem für Klamotten nur dann, wenn man auch die passenden Größen hat für Asien. Das ist immer, ich bin jetzt 1,87 groß, da sitzt doch irgendwie alles immer ein bisschen enger. Aber klar, für die Leute, denen es passt, ist das eine wunderschöne Einkaufszone.
Ja, du hast gesagt 8 Euro mit AirAsia, das ist ja wirklich echt ein Schnapper. Und ich glaube, ich meine, du hast gerade gesagt, es ist vor Corona gewesen, 5 Jahre her gewesen. Ich glaube, dass dieses Angebot gab es irgendwann später oder gibt es immer noch. AirAsia hat auch so einen Jahrespass, wo du eine Gebühr zahlst und dann alles umsonst fliegen kannst, also alles inklusive hast. Das bietet sich halt von dort, von Kuala Lumpur vielleicht auch an, wenn man da das nächste Mal länger ist oder wenn jemand, der gerade zuhört, länger da ist, sich da mal zu informieren, weil diese Airline hat richtig krasse Angebote.
Ja, also ich war auch wirklich schockiert. Ich bin auch Jahre später dann nochmal mit AirAsia Indonesia von Indonesien für, ich glaube, 80 Euro pro Person nach Australien geflogen.
Ja, fliegst dann nach Darwin oder nach Perth, ne?
Genau, nach Perth.
Ja, das ist schon echt total verrückt. Ich glaube, du hast auch Aceh besucht in Nord-Sumatra. Ist das quasi deine nächste Reise gewesen?
Genau, das war die nächste Reise. Ursprünglich hieß es, ich soll mir da mal angucken, wie das denn aussieht mit den Tsunami-Frühwarnsystemen. Wir hatten da einen Kunden, der da eine App mit irgendwie installieren wollte, die diese Frühwarnsysteme integriert. Und da hieß es, ja, schickt mal jemanden vorbei, der soll sich das mal anschauen, wie das alles so läuft. Und so kam ich dann in eine Region, von der ich davor noch nicht so viel gehört hatte. Also das war Banda Aceh. Das ist die Stadt wirklich ganz am Nordzipfel, die auch damals von den, ich glaube 2004, 2003 waren die.
2004 war
genau, an Weihnachten. Tsunami,
ne? Im Dezember.
Genau, über die Weihnachtsfeiertage, ja. Und da sieht man auch bis heute noch, teilweise stehen die Gebäude noch nicht. Und das einzige Gebäude, was in der Region stehen geblieben ist, war die Moschee. Und das sehen die Leute bis heute als großes Zeichen an, dass alles ringsumher wirklich, also wenn man sich die Bilder anschaut, dem Erdboden gleichgemacht wurde und nur die Moschee stand genauso wie davor noch da.
Krass. Ja, klar. Also, das ist für viele natürlich, das kann ich verstehen, dass die daran glauben, halt das als Zeichen sehen.
Ja, dass die Moschee leicht erhöht stand und auch insgesamt aus einem ganz anderen Baustil war, wie die umgebenden Häuser, einfach weil es halt ein Gotteshaus ist und dadurch fester gebaut wurde, das wird dann gerne ignoriert. Aber also auch die Moschee sich anzuschauen, ist wirklich eine Empfehlung wert, wenn man mal im Norden Sumatra ist. Also sehr, sehr schön.
Ja, und was war die Idee, also das Unternehmen, für das du gearbeitet hast, hatte ich da halt hingeschickt. Das war jetzt quasi ein Business-Trip, das war jetzt gar nicht so
freizeitmäßig. Ja.
Genau, und ist das interessant, diese Tsunami-Frühwarnsysteme sich anzuschauen als Normalreisender oder war das jetzt einfach nur aus Business-Interesse, dass du sagst, okay, also ich musste einfach hin?
Also die Frühwarnsysteme sich als Normalreisender anzuschauen, lohnt sich, glaube ich, nicht. Es sind viele Kabel, das sind Lautsprecher, Sirenen. Wenn man nicht ganz genau weiß, was da vor sich geht, dann ist es nicht sonderlich interessant. Es gibt allerdings ein Tsunami-Museum. Und das ist, glaube ich, um einiges interessanter, wo dann auch gezeigt wird, wie das Erdbeben genau verlaufen ist, wo es war, wie Aceh eben in diesen Momenten aussah. Und man muss wissen, zu dem Zeitpunkt, als der Tsunami kam, war Aceh komplett im Unabhängigkeitskrieg gegen Indonesien. Also es gab wirklich Bürgerkriegszustände da. Man wollte einen eigenen Staat gründen und das Ganze wurde dann halt eigentlich unterbrochen durch den Tsunami, weil Indonesien gesagt hat, ihr bekommt so lange keine Hilfe von uns, finanziell, humanitär, bis ihr nicht sagt, okay, ihr seid jetzt Teil Indonesiens offiziell und diese Unruhen einschränkt. Und ja, das ist also, das merkt man auch, Aceh hat ein ganz anderes Gefühl als der Rest Indonesiens von sich selber. Es ist bis heute eine Unabhängigkeitszone, also hat große Autonomien. Die Scharia existiert in dem Gebiet. Also es ist ganz anders als der Rest Indonesiens.
Ich glaube, die Scharia, die gilt tatsächlich noch in vielen Teilen Indonesiens. Das ist ja ein total krass gespaltenes Land im Sinne der Religion, ne? Wo du halt verschiedene Religionen, also du hast ne, den Buddhismus hast du zum Beispiel auf Bali, hast du, glaube ich, hast du da den Buddhismus?
Und Hinduismus, denke ich.
Und Hinduismus, genau. Du hast halt, du hast auch christliche Teile in Indonesien, du hast muslimische Teile. Das ist schon ein krasser Clash.
Ja.
Clash of Religions.
Definitiv. Wobei ich gar nicht mal sagen würde, dass es unbedingt ein sehr gespaltenes Land ist. Vor allem, wenn man es mit westlichen Ländern vergleicht, ist was ganz anderes. Es gibt interessanterweise in Indonesien ein Gesetz, das besagt, du musst dich zu einem Gott erkennen. Also du musst dich einem Gott verpflichtet fühlen, aber nur einem. Es muss eine monotheistische Religion sein, der du folgst. Und ja, das ist ganz interessant, dass dann Leute auch wirklich den Hinduismus versuchen, irgendwie als monotheistische Religion einzuverkaufen, weil da gibt es ja nun mal viele Götter. Ja, aber man hat es ja doch irgendwie hingedreht mit Shiva, der dann doch der Hauptgott ist und der Einzige, der anerkannt werden sollte. Und ja. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Es wird auch nicht ausgegrenzt, großartig. Ich war vor kurzem, letztes Jahr in Indonesien, da waren die Wahlen und es funktioniert wirklich. Also Christen, Muslime leben in einer Demokratie relativ gut zusammen. Also
das läuft. Ja, ein Beispiel für viele andere Länder.
Definitiv.
Du hast auch einen kleinen Roadtrip da gemacht, ne? Ich glaube, du hast dir ein Mofa geliehen, du hast ein Auto geliehen, du bist da so ein bisschen rumgefahren. Was waren da so deine Highlights?
Genau, ich war in einem Nationalpark auch wieder dort und habe Orang-Utans angeschaut. Und ich habe das gesehen, ich glaube, in einer eurer älteren Folgen hat jemand genau das Gleiche auch gemacht und hat sich die Orang-Utans in Borneo aber angeschaut. Und ich habe mir quasi das Pendant dazu in Sumatra dann angeguckt. Und ich kann es nur unterstreichen, was da gesagt wurde. Es ist ein wahnsinnig faszinierendes Erlebnis. Also Orang-Utans bedeutet ja so viel wie der Waldmensch auf Indonesisch. Und es kommt einem wirklich vor, als steht da eine etwas anders aussehende Person einfach vor einem. Das sind wahnsinnig interessante Tiere.
Ja, was war das, was hat dich da so am meisten so fasziniert über die Tiere?
Einfach dieses Gefühl, dass sie dir so ein bisschen in die Seele gucken können. Also wenn man sie angeguckt hat längere Zeit, dann war das wirklich so, man hat sich so ein bisschen durchschaut gesehen. Mhm. Die haben was ganz Menschliches an sich.
Die strahlen ja auch so eine krasse Ruhe aus, ne?
Genau, also das ist wirklich so und dieses Intelligente und man sieht ja auch, wie sie mit Stöcken und sonst was ihre Früchte aufklopfen und mit Stein. Also man kann nicht verstehen, dass das ein Tier sein soll, sondern da ist irgendwas Menschliches dabei. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es ist eine ganz magische Aura, die man hat, wenn man da in der Nähe ist.
Wo hast du die Orang-Utans da gesehen?
Das war in der Mitte von Sumatra. Jetzt müsste ich kurz gucken, wie der Nationalpark hieß. Das war Loisa. Ich glaube, im Loisa-Nationalpark.
Ah, gut, in Loisa, ne?
Genau. Und da dann auch mit Natur. Da geht man dann auch ein paar Stunden wirklich schön Moskitos, Blutegel, das ganze Paket hat man dann an den Beinen. Aber es lohnt sich. Trotz Blutegeln, trotz Moskitos, es lohnt sich wirklich, da mal hinzugehen.
Wie lange ging die Wanderung?
Ich glaube, bis wir die ersten gesehen hatten, sind wir 4 Stunden gegangen.
Ah, okay, krass.
Genau, und dann waren wir auch 1-2 Stunden dann da und dann wieder zurück. Und dann haben wir aber auch da übernachtet, also in dem Park selber.
Eine lange Wanderung, ne? Hört sich so an, als wenn man dann so 20 bis 40 Kilometer hin und zurück macht.
Ja, wobei, ich glaube, ganz so weit war es nicht, weil wir sind halt auch teilweise off the path gegangen, bisschen abseits des Weges, um halt dann auch zu schauen. Also die Guides kannten sich da aus. Wir wussten, wo die Pärchen sind und da geht man dann halt auch wirklich manchmal richtig weg vom normalen Weg.
Gibt ja auch, auf Sumatra gibt es ja auch den Sumatra-Elefanten und das Sumatra-Nashorn. Zwei Arten, also die sind ja alle sehr vom Aussterben bedroht. Die hast du aber nicht zufällig noch gesehen.
Leider nicht. Oh, da hätte ich einiges für gegeben, aber leider nicht.
Ja. Ich glaube, weiter ging es für dich auf eine andere Insel. Also ich meine, wir sprechen ja jetzt immer deine ganzen Reisen, die du halt gemacht hast, in der Reihenfolge, wie du sie gemacht hast. Aber man muss ja dazu sagen, du bist ja immer wieder zurück nach Kuala Lumpur ins
genau.
Büro gegangen und hast da gelebt und gearbeitet und hast halt wirklich immer nur diese Zeit dazwischen halt irgendwie genutzt. Aber Pulauwe ist die nächste Reise gewesen, bevor wir jetzt dann gleich zum Gunung Mulu Nationalpark kommen.
Mhm. Genau, also das war tatsächlich noch dran eingeschlossen an Aceh. Das ist auch von Banda Aceh direkt zu erreichen mit der Fähre und ist der nördlichste Punkt, oder da befindet sich der nördlichste Punkt Indonesiens drauf. Und wenn man nicht viel von Sumatra sehen kann, weil man die Zeit vielleicht nicht hat, dann würde ich definitiv diese Insel empfehlen. Also Pulauwe, auch wieder sehr, sehr schöne Strände, wunderbar zum Tauchen und zum Schnorcheln und touristisch ein bisschen erschlossener auch als der Rest von Aceh. Ja, auch wirklich sehr schön. Und es gibt einen Vulkan auch auf der Insel. Also für Leute, die sowas interessiert, so blubbernde Matschgruben und Schwefelgeruch in der Luft, da gibt's die Vulkanfelder und es ist auch wirklich interessant, da mal drüber zu laufen.
Ja, also das ist quasi Sumatra in Kleinformat.
Genau so kann man's, ja.
Das ist ja immer gut, wenn man nicht so viel Zeit hat für die großen Inseln, dass es immer so kleine Inseln gibt, die halt das meiste abdecken. Ich glaube, Pulauwe ist auch wahnsinnig bekannt für seine reiche Meeresfauna, also unglaublich gut für Tauchen und Schnorcheln. Und es ist halt eben extrem, also so gut wie null touristisch, oder?
Ja, also es ist touristischer als der Rest von Aceh, aber im Vergleich zu anderen Reisezielen immer noch sehr, sehr wenig touristisch. Die Tauchfirmen.
Ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
Die Tauchfirmen sind interessanterweise fast alle von Europäern betrieben. Also ich glaube, ich habe nur Franzosen als europäische Ausländer getroffen auf der Insel und bin auch selber tauchen gegangen und kann das nur unterstreichen. Also die Meeresfauna und Flora ist Wahnsinn. Also noch sehr, sehr unberührt. Die Schwarzspitzenriffhaie, die einen um einen kreisen. Also wenn man sowas mag, dann ist das wirklich wirklich eine Empfehlung wert. Und ich glaube auch noch so ein kleiner Geheimtipp.
Ja, das ist cool. Hat auch einen eigenen Flughafen, sehe ich gerade. Ne, ich bin ja immer auf Google Maps parallel immer unterwegs und schaue an, wo meine Gäste so waren. Du bist mit der Fähre rübergefahren.
Ich bin mit der Fähre. Man kann auch,
bist du dann nach Banda Aceh geflogen und dann mit der Fähre rüber?
Genau. Nach Banda Aceh direkt mit Air Asia, wie gesagt, auch wieder. Und dann mit der Fähre rüber nach Pulauwe.
Ah, okay. Und wie lange Zeit hast du da verbracht? Was empfiehlst du dort?
Also eine Woche, glaube ich, reicht, um die Insel von so einer Größe wirklich auch zu sehen. Man kann mehr Zeit verbringen, wenn man gerne auch noch ein paar Tage einfach am Strand relaxed und da die Zeit verbringen will. Ich empfehle dort auf jeden Fall, sich ein Mofa zu mieten. Ist auch besser als ein Auto, weil ein Mofa, da kommt man dann auch doch mal um die umgestützten Bäume drumherum. Mhm. Und also wie gesagt, den nördlichsten Punkt Indonesiens muss man sich mal angeschaut haben, einfach um zu sagen, ich war da. Die Feuerfelder vom Vulkan her, definitiv eine Empfehlung wert. Aber auch die Stadt, also die Hauptstadt von Pulauwe, ich weiß gerade gar nicht, wie sie genau heißt.
Sabang,
genau. Da kann man wunderschön auch über die Märkte schlendern. Also gibt Gemüse, Obst zu wirklich Spottpreisen und auch richtig schön frisch. Ja, und tauchen. Tauchen sollte man definitiv auch vor Ort.
Ja, da habe ich schon viel drüber gehört, dass es sich wirklich lohnt, da unter Wasser zu gehen. Ich habe mir gerade das Monument angeschaut, parallel Kilometer Null Indonesiens.
Genau.
Das steht da. Und ja, Sabang, also es gibt schon einiges auch zu erleben dort.
Würde ich so unterschreiben, ja. Definitiv. Ja.
Okay. So, und jetzt kommen wir mal zu Gunung Mulu.
Ja.
Das ist, glaube ich, so das krasseste Erlebnis, was du da so erlebt hast. Was ist der Gunung Mulu Nationalpark?
Das ist ein, ich glaube, in den 80er Jahren entdeckter, wunderschöner Teil der Natur, der aus Bergen und Höhlen besteht und viel Regenwald. Also wir befinden uns jetzt auf Borneo, nicht mehr auf Sumatra. Und der Gunung Mulu ist touristisch relativ erschlossen jetzt. Seit den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr wurde da gebaut. Und es gibt viel zu entdecken, besonders, wie gesagt, Höhlen. Höhlen und Eden Valley. Das ist so mit das Aushängeschild. Eden Valley ist wirklich ein komplett unberührtes kleines Tal, was man nur durch eine Höhle erreichen kann, wo ein wunderschöner Fluss durchfließt mit Wasserfällen, wo es ganz viele endemische Arten gibt. Also Arten, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, die sich nur in diesem Tal ausgebildet haben. Ja, und ich dachte mir, das hört sich doch gut an. Da gucke ich auch mal hin. Wurde mir auch nahegelegt von meinem Büro. Schau dir das mal an. Ist schön, machen nicht viele. Geh da mal hin.
Wir sprechen von dem Nordosten Borneos beziehungsweise Sarawaks. Wie kommt man da am besten hin?
Also ich habe damals einen Flug von Kuala Lumpur nach Miri genommen. Miri ist eine ganz kleine Stadt an der Grenze zu Bandar Brunei. Und von Miri gab es dann einen Propellerflugzeugflug nach Mulu. Das Ding ist, man kommt nämlich nach Mulu nicht mit dem Auto oder über irgendwelche anderen Landwege. Ich glaube, die lokalen Leute fahren oft mit dem Boot hin, weil auch Flüsse, wie gesagt, da durchfließen. Allerdings der normale touristische Weg ist es, wirklich Flugzeug entweder von Miri oder von anderen kleineren Flughäfen auf Borneo zu nehmen und dann auch in Mulu Nationalpark zu landen.
Ja, ich habe es mir gerade auch mal genauer angeschaut. Du hast hier quasi so ein paar Hotels und Homestays am Ende der Flughafenstraße.
Genau.
Und dann von dort aus geht's in den Nationalpark hinein.
Genau, also es gibt, ich glaube, ein Hilton oder ein Marriott,
Marriott Resort and Spa.
Genau, also da sind dann auch viele betagtere Touristen hingegangen, die haben dann dort gewohnt. Da gibt's dann auch Internet. Das war bei meiner Unterkunft jetzt nicht der Fall. Es gab weder Internet noch Strom, wobei Strom gab es 3 Stunden am Tag. Da musste man dann dem Hotelleiter Bescheid sagen, wann man die gerne wollte und dann hat er den Generator angeschmissen. Ansonsten ist man da wirklich off the grid und am Ende der Welt wirklich.
Ja, und was war dein Ziel? Du hast da eine Tour gebucht gehabt?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich einfach nur gehört, es soll toll sein. Und ich hatte dann auch direkt vor Ort ganz schnell jemanden kennengelernt, nämlich einen Professor aus den Niederlanden, der gesagt hat, er macht diese Tour in das Eden Valley. Ich sollte da definitiv mitkommen. Und da gäbe es die schönsten Pflanzen und die schönste Natur, die ich je gesehen hätte in meinem Leben. Und dann dachte ich mir, hört sich nicht schlecht an, das mache ich. Und dann habe ich diese Tour gebucht und dachte, gut, schauen wir uns das mal an, ob er da recht hat.
Wie lange sollte die Tour gehen?
Ich glaube, ursprünglich war geplant 8 Stunden, 7, 8 Stunden. Das ist eine relativ lange Tour oder eine der längeren, die man da buchen kann, weil die, wie gesagt, man muss erst durch die Höhle gehen, dann geht man durch dieses Eden Valley und dann kommt man zu diesen Wasserfällen, was unser Endziel hätte sein sollen. Und dann muss man das Ganze natürlich auch wieder zurückgehen. Also es ist eine ordentliche Wanderung und das meiste ist auch nicht auf irgendwelchen gepflasterten Wegen, sondern maximal Trampelpfaden. Also 7, 8 Stunden war ursprünglich geplant.
Jetzt führ uns mal durch diesen Tag, wenn du magst, mal so durch, wie sich das so alles abgespielt hat. Man muss dazu sagen, am Ende der Tour sind 2 Menschen verstorben.
Genau.
Und du hast einen großen Teil dazu beigetragen, dass nicht noch mehr verstorben sind. Hast viele Menschen gerettet. Wenn du magst, führst du uns da mal gerne durch.
Ja, also den Tag habe ich, glaube ich, auch selber hunderte Male in meinem Kopf schon durchgespielt, wie der passiert ist. Los ging's erstmal von unserer kleinen Unterkunft zum Hauptgebäude des Parks. Das waren 15 Minuten. Man hat sich kennengelernt. Ich habe schöne Gummischuhe mir noch gekauft gehabt, weil es hieß, es könnte nass werden. Und ich war ja eigentlich aus Businessgründen erstmal vor Ort und hatte nur so leichte Anzugsschuhe oder so, ja, zu schöne Schuhe, um sie dreckig zu machen dabei. Und habe mir jetzt wirklich so aus ein Stück gegossene Gummischuhe gekauft, die der Nummer zu klein waren, ein bisschen ungemütlich. Aber mit denen ging es dann los. Und dann, wir hatten einen Guide dabei, 28 Jahre alt war der, dort aufgewachsen, kannte die Höhle wie seine Westentasche und hat uns dann erklärt, ja, immer schön in einer Gruppe bleiben, wir laufen jetzt hin. Wir laufen jetzt ungefähr erstmal, ich glaube, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde ging es von diesem Hauptgebäude des Parks bis zum Eingang der sogenannten Deer Cave. Die Deer Cave ist eine Höhle, ja, ich glaube, die volumengrößte Höhle der Welt. Und das war quasi so das erste Highlight unserer Tour. Erstmal wirklich auf komplett gepflasterten Wegen hin zu dieser Höhle, die er dann aufschließen konnte, war auch alles abgesperrt, dass nicht Unbefugte da rein können. Ja, und dann ging es rein in die Höhle und wir waren erstmal alle sehr begeistert. Also extrem hohe Decken. Also es ist jetzt nichts, wo man sich vorstellen muss, ah, da muss man sich durchquetschen und durchklemmen irgendwie, sondern wirklich sehr hohe Decken mit Stalagmiten und Stalaktiten. Alles durch die Wand, was man will von der Höhle, war da drin. Und da auch noch die ersten 400 Meter ungefähr komplett gepflastert. Also auch für den gängigen Tagestouristen ausgelegt. Und ja, war ein großartiges Erlebnis bis dahin. Und dann gingen wir runter in die Höhle, weg von diesen Wegen. Und im Nachhinein hätten wir eigentlich bei den Wegen bleiben sollen und hätten nicht diesen Weg reinmachen sollen. Aber man wusste es ja nicht zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls ging es runter in den nicht gepflasterten Teil. Und dieser nicht gepflasterte Teil, ja, das war Geröll, war bisschen Erde, beziehungsweise was so aussah wie Erde. Man muss wissen, in dieser Höhle leben 2 bis 3 Millionen Fledermäuse. Und diese Fledermäuse gehen ja nicht aufs Klo. Es bilden sich also unter diesen Fledermäusen immer sehr, sehr große Haufen. Weil die ersten von unserer Gruppe haben schon gesagt, oh, was ist das denn? Das ist ja, ist das Erde? Nein, das ist Fledermausdung, sollte man nicht anfassen. Kann Krankheiten aller Art hervorrufen, deshalb lieber in Ruhe lassen. Dieser Fledermausdung wird nachher noch wichtig. Also deshalb sage ich das auch gerade so. Dann kamen wir, wie gesagt, an so einen kleinen Fluss oder eher einen Rinnsal. Glasklares Wasser kam rein, vom anderen Höhleneingang, aber wirklich nur 1-2 Zentimeter hoch, haben wir auch noch gefilmt, wie man da so durchgewartet ist, schön in den Plastikschuhen. Es gab kleinere Ecken, wo man sich dann doch mal so ein bisschen durchzwängen musste, aber nichts, was einem jetzt irgendwie Platzangst hervorrufen hätte lassen. Ja, wir kamen dann an diesen Höhlenausgang auf der anderen Seite. Es wurde langsam heller und da war dieses Rinnsal auch immer noch sehr, 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 sehr flach und wirklich 1-2 Zentimeter hoch. Hatte sich aber im hinteren Teil der Höhle so ein bisschen verschmälert. Also man muss sich das vorstellen wie so ein kleiner Canyon. Und dadurch wurde es ein bisschen tiefer, aber da waren es vielleicht dann 10-15 Zentimeter. Auf jeden Fall, das haben wir alles schon gesehen, auf unserem Hinweg ins Eden Valley. Es war eine ausgelassene Stimmung. Wir haben uns in der Gruppe sehr gut verstanden. Wir waren 11 Leute zu dem Zeitpunkt. Ein Guide, ein Freund des Guides, weil wir zu viele Leute waren, als dass er uns alleine hätte führen dürfen. Und 9 Touristen. Der Professor aus den Niederlanden hatte das große Ziel, war Botaniker, die Farne im Eden Valley zu dokumentieren, zu schauen, gibt es da neue Spezies, die so noch nicht entdeckt wurden. Und es war auch interessant, einfach mit so einem Professor wirklich auf so eine Tour zu gehen, und zu sehen, wie werden denn da Sachen entdeckt? Weil sowas sieht man normalerweise nur im Fernsehen. Und er hat dann auch immer wieder erklärt, da sieht man, dieser Farn ist noch nicht ganz so bekannt, weil er hat da, da einen Einschnitt und da ist was anders. Und
wirklich immer nur so ganz, ganz mini Nuancen, die sich unterscheiden, ne? Und dann packt er am Ende seinen Namen hin und sagt, das ist der XY-Farn.
Genau so war das. Und dann auch immer schön mitgeschrieben, also wirklich, er war auch schon, ich glaube, um die 60. Also er hat noch schön mit Bleistift die Fahne grob skizziert, abgemalt und dann ging's weiter. Also es war faszinierend zuzugucken. Also
er hat dann quasi einen Fahnen abgemacht, wahrscheinlich auf sein Notizbuch gepackt und dann die Umrundung quasi eingegangen.
Noch nicht mal das. Also der war so erfahren, der hat sich den Fahnen genau angeguckt und dann hat er angefangen zu zeichnen und dann hat er da die Skizze. Okay. Ich schätze mal von den Sachen, die dann, er hat natürlich auch immer ein Foto noch gemacht. Soweit war er dann schon, aber quasi die Sachen, die ihm aufgefallen sind, die es unterscheiden könnte, die hat er da abgemalt. Und es war wirklich, also habe ich so davor noch nicht gesehen und auch danach nicht mehr. War sehr interessant zuzugucken. Genau, wir sind dann, der Höhlenausgang von dieser Höhle, wie gesagt, ist recht tief. Da ist so eine kleine Mulde von dem Bach. Und da muss dann wirklich seine Sachen, seinen Rucksack auf den Kopf nehmen. Und da kannst du durchwarten, da ist keine Strömung, da ist gar nichts. Man muss dann nur durchkommen. Es ging mir ungefähr bis zur Brust. Und ja, damit die Sachen halt nicht nass werden, geht man da durch. Und sobald man dieses Wasser durchquert hat, ist man dann in diesem Eden Valley drin. Und die Natur ist wirklich beeindruckend. Also wir haben leider keine Tiere gesehen, aber allein schon die Bäume und die Vielfalt ist grandios, wirklich. Also man merkt, es ist sehr unberührt. Es ist richtig traumhaft da. Ja. Dann auf unserem Weg immer tiefer rein. Wie gesagt, das Endziel waren die Wasserfälle. Die Eden Valley Falls, glaube ich, heißen die sogar. Da wollten wir hin. Allerdings ist auf dem Weg dann das Wetter immer schlechter geworden. Wir sind gestartet bei strahlendem Sonnenschein. Und dann hat es angefangen zu regnen. Aber nicht so deutscher Nieselregen, sondern tropischer Starkregen. Also wirklich, wir waren komplett durchtränkt.
War das zur Regenzeit?
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube, das sollte, also es war auch nicht vorhergesagt. Weil bei Regen wird diese Tour nicht gemacht. Grundsätzlich nicht. Wie gesagt, es hatte dann richtig angefangen, richtig fette Tropfen zu regnen. Und dann nach einer Zeit hat der Guide gesagt, okay, passt auf, wir müssen jetzt umdrehen, wir schaffen es nicht zu den Wasserfällen. Wir gehen einfach ganz geordnet zurück, ist gar kein Problem. Denn die Höhle ist dafür bekannt, dass sie sich langsam füllt mit Wasser. Gar kein Ding, hat er gesagt. Es steigt ganz langsam Stück für Stück, aber im schlimmsten Fall müssten wir halt im Eden Valley bleiben, könnten nicht mehr in die Höhle rein und müssten dann vor Ort campen und die Nacht da verbringen. Hätte uns jetzt auch nicht so gestört, aber von zwei Leuten ging der Flug am nächsten Tag. Deshalb haben wir gesagt, gut, dann guck mal auf, dass wir mal wieder zurückkommen. Wir sind dann relativ schnell wirklich zurückgegangen. Da ist auch gar nicht so viel hängen geblieben bei mir. Es hat halt geregnet, es war aber angenehmer Regen. Und dann standen wir wieder vor diesem tiefen Wasserbecken, wo wir davor durchgewartet sind. Auch das war immer noch klar. Auch da war noch keine Strömung. Sind da durch und das ist quasi wie so eine Tür zur Höhle. Also wenn du einmal da durch bist, dann ist es nervig oder anstrengend, wieder rauszugehen. Also dann bist du in der Höhle drin. Dann sind wir, wie gesagt, am Eingang dieser Höhle wieder gewesen, durch das Wasser durch. Dann hat der Guide gefragt, gut, jetzt ist hier ein bisschen trockener. Da war wie so eine kleine Ausbuchtung in so Sandstein, aus der Sandsteinhöhle, wo man wie so einen kleinen Strand hatte. Also so 2x2 Meter, wo es nicht richtig die Felswände hochging, sondern wo man sich hat hinstellen können, wo auch nicht dieser kleine Bach durchfloss. Und da hieß es dann, hier könnten wir eine kurze Pause machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr Hunger habt, dann können wir jetzt hier ein paar Snacks essen. Das hört sich recht unbedeutend an, aber alle hatten gesagt, nee, Hunger haben wir jetzt eigentlich nicht. Komm, wir gucken, dass wir nach Hause kommen. Brauchen jetzt nichts essen. Bis auf einen Franzosen, den wir dabei hatten. Der hat gesagt, nein, er hat Hunger. er will jetzt was essen. Und das hat eigentlich, glaube ich, uns allen das Leben gerettet. Weil wir 5 Minuten länger an diesem Punkt waren, als wir eigentlich hätten sein müssen. Was nämlich dann passiert ist, ist, dass wir gesehen haben, dass es plötzlich, dass das Wasser, was davor ganz klar war und ganz klein, überhaupt nicht tief, plötzlich braun wurde. Und man hat gehört, dass es anfing zu rauschen. Der Guide wurde sehr nervös auf einmal. Und wir alle haben noch gefilmt. Wir haben den Ernst der Lage in dem Moment noch gar nicht erkannt gehabt. Der Teil, wie gesagt, wo wir waren, das war alles mit relativ hohen Felswänden, so 2 Meter hohe Felswände, und da oben ging dann die Höhle weiter. Also wir waren wie in so einer kleinen Schlucht, wie in so einem kleinen Canyon drin zu dem Zeitpunkt. Es gab in diesem Canyon ein Seil, an dem man sich hat hochziehen können und dann auf das Plateau quasi kam, von dem Canyon. Das ist immer ein bisschen schwer zu beschreiben, aber wenn man sich Bilder von der Höhle anschaut, dann sieht man relativ genau, was ich meine. Also das war, wie gesagt, so Sandstein, der dann oben ein Plateau gebildet hat. Und der Guide hat gesagt, okay, schnell, 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 auf zu dem Seil, damit wir da hochkommen, weil ansonsten wird es gefährlich. Ich war dritter in der Reihe. Der Guide war ganz vorne. Der Freund von dem Guide war ganz vorne. Der Guide war ganz hinten, hat geguckt, dass keiner zurückbleibt. Und wir sind dann alle zu diesem Seil gerannt. Und das Wasser stieg in dieser Zeit. Und es wurde immer brauner und immer gewaltiger. Jetzt hatten wir ungefähr 20 Zentimeter hohes Wasser, dann 30. Der Freund von dem Guide hat es schon das Seil hochgeschafft und hat versucht, den ersten Leuten, die hinter ihm waren, die hinterherzuziehen, die auch mit hochzubringen. Bei der ersten Person, also der Person, die vor mir stand, hat es funktioniert. Hinter mir waren allerdings 2 Leute. Die hatten Probleme mit dem Wasser. Die waren ein bisschen kleiner, beide um die 1,60 groß und konnten dem Widerstand nicht mehr so ganz standhalten. Also man hat gemerkt, die kämpfen richtig. Und deshalb habe ich die beiden gepackt und so richtig am Schlawittchen genommen und habe die zu diesem Seil geworfen. Das bedeutete allerdings auch, dass für mich quasi dann da Schluss war, dass ich dieses Seil selber nicht mehr erreichen konnte. Und ich wurde weggerissen von dieser immer stärker werdenden Wassermasse, die wirklich Schlamm mit sich führte, Geröll mit sich führte, Stöcke in sich trug. Also das war wirklich wie eine Sturmflut. In dem Moment, ich hatte mir kurz davor erst ein neues Handy besorgt, beziehungsweise hat mir meine Mutter ein neues Handy gekauft, nachdem es mir kurz davor in Russland gestohlen wurde. Und die hat gesagt, aber nicht, dass du es gleich wieder verlierst. Das bleibt jetzt mal eine Weile, da passt jetzt mal drauf auf. In dem Moment war tatsächlich mein erster Gedanke, okay, Handy, das habe ich so genommen und wirklich draufgebissen, damit das nicht nass wird. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe den Ernst der Lage in dem Moment, für mich war das so, oh, ja, ist ein bisschen kritisch jetzt, pass mal ein bisschen auf, nimmst du mal die Leute, Handy weg und dann guckst du mal, was passiert. Es war komplett absurd, was da in dem Moment passiert ist. Ich bin dann reingerissen worden in diesen immer enger werdenden Canyon. Das bedeutete auch, das Wasser wurde immer tiefer und es war Sandstein, wie gesagt, und dieser Sandstein ist porös und hat kleine Nebenhöhlen. Also dieser Canyon ist nicht komplett geschlossen, sondern muss man sich dann vorstellen, wie so Ansaugstutzen, die wirklich versuchen, einen unter Wasser zu ziehen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich zu einem Moment wirklich schon mit den Beinen in so einem Ding drin hing, mich oben festgehalten hatte und irgendwie wieder weggedrückt hatte. Die Sache war so, mein Vater hatte damals, ich bin an der Isar aufgewachsen in Oberbayern, und er hat gesagt zu mir schon, als ich ein Kleinkind war, wenn du mal in eine Strömung reinfällst, kämpf nie gegen die Strömung, versuch immer schräg mit der Strömung zu schwimmen. So, und ich dachte mir in dem Moment wirklich, also das waren diese Worte, die immer so wiedergehallt sind, kämpf jetzt nicht dagegen an, versuch einfach mit der Strömung zu schwimmen und dann wird das schon irgendwie klappen. Dieser Canyon, was ich vorhin gesagt hatte, der, was beim Reingehen so aussah, als würde er sich verengen, sieht natürlich dann, wenn man in die andere Richtung so aus, als würde er sich wieder verbreitern. Und das war der Fall und ich wusste, dass irgendwann diese Stelle kommt, wo der Canyon an sich aufhört oder die Schlucht oder wie auch immer man das nennen mag und zu einem breiteren Flussbett wird. Also vielleicht nicht mehr ganz so aggressiv ist und wieder ein bisschen flacher wird. Und auf diesen Moment habe ich dann gehofft. Das Problem ist, dass hinter diesem flacher werdenden Flussbett die Höhle so richtig beginnt. Also da geht's dann richtig tief und steil rein mit großen Felsbrocken, wie kleine Wasserfälle, wie Stromschnellen. Da will man also nicht rein, weil da hat man keine Chance, dass man da irgendwie wieder rauskommt. Man hat also so einen Stretch von 60 bis 100 Metern, wo der Canyon aufhört, der Fluss breiter wird, aber noch keine Stromschnellen sind. Und ich wusste, in diesem Bereich muss ich irgendwie rauskommen. Und das habe ich auch geschafft. Relativ gut am Anfang bin ich raus an die Seite geschwommen, schräg mit der Strömung. Wie gesagt, an diesen Tipp, den mir mein Vater gegeben hatte, da wurde natürlich nicht gesagt, was passiert denn, wenn du in der Höhle bist und 100 Meter vor dir geht's tief in irgendwo in den Berg rein. Da muss man dann so selber noch ein bisschen nachdenken. Ja gut, dann kämpft man vielleicht doch noch ein bisschen mehr mit der Strömung, aber nicht komplett mehr. Und dann war ich draußen und dann war ich in Sicherheit und dachte mir, das ist gut gelaufen. Und in dem Moment habe ich mich richtig schuldig gefühlt, weil ich dachte mir, Mensch, jetzt bin ich da einfach durch diese Höhle, das ist bestimmt nicht so ganz legal. Sind ja überall Absperrbänder, da sollst du nicht durch, das ist ja... In dem Gedankengang war ich zu dem Zeitpunkt noch drin. Ich habe
Du hast gar nicht realisiert, was gerade abgegangen ist.
In dem Moment überhaupt nicht. Also ich dachte mir so, ja gut, die anderen, die werden es schon irgendwie zum Seil geschafft haben. Ich bin jetzt nicht der Sportlichste. Wahrscheinlich lag es daran, hat es mich halt einfach runtergerissen. Kommen sie gleich alle lachend um die Ecke und habe noch gerufen, hey Leute, mir geht's gut, alles gut, keine Sorge. Und habe dann da gewartet, habe mich immer so ein bisschen ein Stück höher gearbeitet in der Höhle, um halt diesem steigenden Wasser dann auch irgendwie zu entfliehen. Und dann ist mir aufgefallen, shit, vielleicht ist an diesem Ausstiegspunkt weiter oben vom Fluss doch nicht alles gut gegangen. Weil das war ein Moment, da kamen plötzlich Rucksäcke, Jacken, Taschen, alles Mögliche runtergespült, diesen Fluss. Kurz danach war es dann auch so, dass ich die ersten zwei Leute gesehen habe. Die dann auch mit in dieser Strömung waren. Die nicht so viel Glück hatten. Ich bin ja komplett bei komplettem Bewusstsein an dieser Stelle angekommen, wo ich war. Das war einmal der Professor und einmal eine andere deutsche Touristin. Und die beiden kamen zum gleichen Moment an dieser Stelle an, an der ich gewartet hatte. Das war der Moment, wo es dann bei mir wirklich Klick gemacht hatte, wo ich sagen musste, okay, hier ist das ganz, ganz arg schief gelaufen. Ich bin also in diesem Stretch, 80, 100 Meter, wie viel auch immer, bis es wirklich sehr, sehr ernst wurde und da, wo es dann nicht mehr ernst war, also diese breite Stelle im Fluss, wusste ich, die habe ich, um die Leute da rauszuziehen. Ich bin also ganz ans Ende dieses Canyons oder dieser Schlucht gelaufen und bin wieder in dieses Wasser rein und habe beide am Arm erwischt. Also sie habe ich mit der rechten Hand am linken Fuß erwischt, die deutsche Touristin, und den Professor habe ich mit der linken Hand an seiner linken Hand erwischt. Das Problem bei ihm war, er hatte so einen Rucksack um, den man sich vorne zuknipst. Und dieser Rucksack hatte sich natürlich komplett mit Wasser gefüllt. Er war also nochmal um einiges schwerer, als das normalerweise gewesen wäre. Und es war ja auch kein normales Wasser, es war braune Brühe, wirklich, die voll war mit Schlamm und Geröll. Zusätzlich muss man sagen, ich bin Rechtshänder. Also ich habe diese Szene sehr, sehr lang und sehr, sehr oft bin ich durchgegangen im Kopf. Sie habe ich halten können, weil der Fuß auch nicht so leicht umknickt. Und er war auch noch bei Bewusstsein, konnte sich noch aufstellen in diesem Wasser, aber ich habe ihn nicht halten können. Und das muss man sich so vorstellen wie in einem schlechten Hollywood-Film, wo jemand dann die Hand loslässt und man guckt sich noch so in die Augen und man weiß, das war's jetzt für die Person. Aber ich hatte halt keine Zeit. Ich hätte natürlich noch an ihm weiter festhalten können oder ihm nochmal nachhüpfen können. Aber dieser Stretch, dieser kleine Moment, wo ich hätte was machen können, der war weg. Und man hat dann gesehen, er ist halt diese Stromschnellen runter. Sie war nicht bei Bewusstsein. Sie habe ich dann an eine höhere Stelle bringen können. Und die einzigen höheren Stellen, die es zu diesem Zeitpunkt noch gab, war der Fledermauscode, von dem ich davor gesprochen habe. Also wir haben uns wirklich auf diese Hügel mit Fledermauscode gerettet. Als sie dann wieder bei Bewusstsein war, es ging relativ schnell, war das Einzige, was sie geschrien hatte, mein Freund, wo ist mein Freund? Und es hat keine Minute länger gedauert. Die Zeiten sind sowieso alle sehr, sehr verzerrt bei mir im Kopf zu dem Moment.
Klar, ja, ja. Sekunden fühlen sich an wie Minuten.
Genau, also ich kann gar nicht sagen, wie lange das alles tatsächlich gedauert hat. Ja, sie hat dann geschrien, wo ist mein Freund, wo ist mein Freund? Und kurze Zeit danach kam er. Aber im Gegensatz zu den anderen beiden, zu dem Professor und ihr, wo man immer gesehen hat, der Kopf geht nochmal kurz nach oben, also da bewegt sich noch was, trieb er schon komplett bäuchlings das Wasser runter. Er war auch eher größer, ein bisschen fester gebaut. Aber ich habe gesagt, ich muss es jetzt probieren. Das Gute war, er kam auf der breiten Seite dieses Flusses, auch meiner Seite, wo ich stand, runtergetrieben. Also nicht auf der anderen Uferseite. Das war recht wichtig, weil auf die andere Uferseite hätte ich es nicht geschafft. Und ich habe ihn dann gepackt. Das Wasser stieg zu dem Zeitpunkt noch immer. Also es wurde nicht weniger, es war noch lange nicht vorbei. Ich habe ihn dann gepackt und so unter die Arme geklemmt und dann auch auf eine flachere Position gebracht. Seine Freundin, immer noch ganz schwach auf den Beinen, kam dann runtergetaumelt und meinte, ja, stabile Seitenlage, schnell. Und ich weiß, in dem Moment war ich nicht mehr sonderlich ich selber. Ich habe sie beschimpft, sie soll schnell wieder weggehen, sie soll verschwinden, weil ich habe gesehen, sie kann kaum richtig laufen und wenn da jetzt einmal eine Welle kommt, dann ist sie auch weg. Also ich war da sehr, sehr harsch und habe gesagt, stabile Seitenlage bringt gar nichts. Ich hatte davor einen Erste-Hilfe-Kurs vor Ewigkeiten mal gemacht. Also was macht man da? Puls fühlen, gucken, atmet er noch. Puls fühlen war nicht mehr so unbedingt bei mir, weil mein Puls hätte alles übertüncht. Aber geatmet hat er nicht mehr zu dem Zeitpunkt und die Lippen waren blau. Ich hatte allerdings, man muss sich jetzt vorstellen, ich war, einmal wurde ich selber weggerissen in diesem Wasser. Das zweite Mal habe ich diese zwei Leute, beziehungsweise eine Person dann rausgezogen, war also nochmal in dem Wasser. Und jetzt war ich das dritte Mal in diesem reißenden Strom. Also meine Kraft war wirklich aufgebraucht. Ich konnte nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Also da ist nicht mehr viel zu machen mit Herzdruckmassage. Dafür braucht man Kraft. Was ich gemacht hatte, und ich frage mich noch immer, wie ich auf die Idee kam, ist, ich habe einen Stein genommen, der neben ihm lag, und habe mich mit diesem Stein immer wieder auf ihn drauffallen lassen. Und ich wusste, wenn er jetzt nicht beim dritten oder vierten Mal wirklich aufsteht, dann kann ich ihm nicht weiterhelfen. Dann ich schaff's nicht, ihn diesen ganzen Weg hochzuziehen. Das geht einfach nicht. Und das Wasser, wie gesagt, stieg immer weiter. Glücklicherweise hat er dann Wasser ausgespuckt, ist aufgewacht. Und ich habe ihn nur angeschrien und habe gesagt, lauf, lauf, lauf. Wir haben zwei, drei Tage später danach noch Bierchen getrunken zusammen. Und er hat mir gesagt, er hat gedacht in diesem Moment, er wäre wieder beim Bund. Er wusste gar nicht, was los ist. Er hatte keine Ahnung. Er erinnert sich noch gut, dass sie weggerissen wurden. Beide, er und seine Freundin gleichzeitig. Dass sie irgendwie unter Wasser gedrückt wurden. Und im Nachhinein geht man davon aus, dass es eine von diesen Nebenhöhlen waren, wo er wirklich auch angesogen wurde. Und er konnte sich selber und sie auch nicht mehr davon befreien. Wahrscheinlich ist ein Stück Holz, ein Stein, irgendwas anderes zwischen die beiden gerutscht. Das ist jedenfalls die aktuelle Theorie. Und hat die beiden dann freigegeben, sodass sie runtertreiben konnten. Was wirklich passiert ist in dem Moment, wissen wir nicht. Auf jeden Fall konnte er einigermaßen gehen. Und wir haben uns dann auf diesen Hügel aus Fledermauskot gerettet und saßen dann da oben. Kurz danach, wie gesagt, Zeit verschwimmt, war es dann so, dass unser Guide auch runtertrieb, diesen Fluss. Zu dem Zeitpunkt allerdings leider am falschen Ufer. Und das Wasser war nochmal stärker. Ich hatte einfach nicht die Kraft, da nochmal reinzuhüpfen. Also auch der Guide war dann letztendlich in diesen Stromschnellen drin. Dann saßen wir da. Mein Handy hatte ich übrigens zu dem Zeitpunkt weggeworfen gehabt. Irgendwo an den Rand. Das Wasser zog sich zurück. Ich habe mein Handy dann wieder gefunden und ich hatte mal in Galileo oder irgendeine Doku gesehen, wenn man irgendwo mit Strömungen zu kämpfen hat und jemand rausgetrieben wird, ich glaube, da ging es allerdings um Meer, soll man unbedingt Aufnahmen von den Strömungen machen, damit die Retter wissen, wie der Verlauf war. Um quasi die Person dann wieder ausfindig machen zu können, um zu sehen, aha, die wurde da und dahin getrieben, da könnte man dann dahin gehen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dann mein Handy, was tatsächlich noch funktioniert war, hatte, obwohl es unter Wasser war, habe ich genommen und habe erstmal Aufnahmen von den verbleibenden Strömungen gemacht. Mir wurde dann abgesagt, dass das auch geholfen hat, dann die beiden Personen, die weggetrieben wurden, also wirklich bis ans Ende getrieben wurden, dann auch zu finden, letztendlich. Ja, jetzt saßen wir auf diesen Fledermaus-Kothügeln. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, was ist mit den ganzen anderen Leuten. Also wir waren ja nicht nur zu dritt. Es waren ja noch ein paar andere da. Ein paar, wusste ich, hatten sich ein Seil retten können. Aber von ein paar wusste ich natürlich nicht. Aber was mit dem Rest passiert ist, keine Ahnung. Die kamen dann auf der anderen Flussseite anmarschiert. Wussten auch nicht ganz genau, was passiert ist. Und das waren aber auch nicht alle Leute. Also wir waren immer noch nicht vollständig. Man hat dann so auf der anderen Seite gezählt. Das Wasser war immer noch so laut, dass man auch nicht miteinander kommunizieren konnte. Man hat immer mal geguckt, wie viele Schatten zähle ich denn auf der anderen Seite? Sind das alle? Wie viel haben wir verloren? Was ist genau los? Es hat sich herausgestellt, dass die Frau von dem Professor, die auch dabei war, die Ehefrau, hat sich an einem spitzen Stein, der auch in diesem Canyon irgendwie an der Seite rausgeragt ist, an dem hat sie sich festhalten können. Und da hing sie auch die ganze Zeit noch, sehr, sehr lange. Wir haben sie alle nicht gesehen. Jemand anderes hat sich irgendwo anders in dieser Schlucht noch festhalten können. Also wir waren dann irgendwie vollständig. Das Problem war, wir hatten alle Angst, diesen Fluss nochmal zu überqueren. Wahnsinnige Panik. Und unser Guide hatte, bevor wir in die Höhle gegangen sind, an das Hauptquartier zurückgefunkt mit seinem Walkie-Talkie, dass wir auf dem Weg sind. Also wir brauchen jetzt noch drei Stunden und dann sind wir da. Die Höhle ist nicht überflutet, weil wie gesagt, es wurde immer angenommen, wenn, dann flutet die langsam. Da gibt es keine Sturzflut oder sowas. Und nur wenn sie sich halt langsam flutet, dann kann man halt nicht mehr reingehen, weil dann ist sie voll und dann lässt man es halt sein. Ja, das war ein Problem für uns, weil er hatte gesagt, alles okay, wir gehen in die Höhle, wir sind dann in 2 bis 3 Stunden da. Wir wussten also, jetzt kommt erstmal keiner, um uns zu helfen. Signal hat man dann natürlich auch nicht. Was man allerdings, wenn man sich zurückerinnert, als ich gesagt hatte, wir sind am Anfang in die Höhle reingegangen auf gepflasterten Wegen. Diese gepflasterten Wege werden natürlich auch viel benutzt von anderen Leuten, von anderen Touristen, von anderen Touren, von anderen Gruppen, die sich diese Höhle genauer anschauen. Und uns wurde immer gesagt, leuchtet nicht auf die Fledermäuse. Dann werden die Fledermäuse wild. Also wir hatten keinen direkten Weg mit diesen anderen Gruppen, von denen wir allerdings wussten, die existieren, am anderen Ausgang von der Höhle zu kommunizieren. Wir wussten allerdings, wenn wir auf die Fledermäuse leuchten, dann wissen die, wenn ein Guide dabei ist, dann passiert das nicht. Das macht man vielleicht einmal, aber nicht konsequent. Und wir haben deren Scheinwerfer ganz weit hinten gesehen, am anderen Ende der Höhle. Aber wie gesagt, durch das Rauschen des Wassers, durch alles, konnte man nicht einfach mal um Hilfe rufen. Und dann haben wir gesagt, gut, leuchten auf die Fledermäuse. Und haben auf diese Fledermäuse geleuchtet und die wurden wild, die wurden aggressiv und haben Rabatz gemacht da vorne. Und es hat, glaube ich, trotzdem noch 2-3 Stunden gedauert, wo wir wirklich nass und ängstlich in dieser Höhle saßen, bis dann jemand kam. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt auch dann mehrmals übergeben, weil mir danach erst klar wurde, was ist hier eigentlich gerade passiert. Um Himmels Willen, das kann doch nie wahr sein. Tja, dann kamen andere Guides und haben gesagt, okay, bis wohin stand das Wasser? Ich habe denen dann gezeigt, hier, da oben ist das Limit. Man sieht es immer noch, es ist immer noch ein bisschen nass. Und die haben auch gesagt, oh mein Gott, das haben die noch nie gesehen. Also das sind Leute, die sind da aufgewachsen an dieser Höhle, die haben sowas noch nie irgendwie mitgekriegt, dass es sowas gegeben hätte. Es kam dann wirklich ein großer Suchtrupp, der uns zum einen rausgeleitet hat, zum anderen allerdings dann auch halt gesucht hat nach den anderen beiden Vermissten und halt auch nach dem Professor. Und die sind dann auch zu der Ehefrau von ihm gegangen und haben gesagt, keine Sorge, in dieser Höhle ist noch nie jemand gestorben. Wir finden den, der wird sich irgendwo festgehalten haben. Es wird alles gut sein, es geht gut. Und das habe ich mitgekriegt und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, es tut mir wahnsinnig leid und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich glaube, sich jetzt falsche Hoffnung zu machen, ist nicht das Richtige. Ich habe gesehen, wo er runtergezogen wurde und das kann kein Mensch überlebt haben. Das ist einfach nicht möglich. Ich habe dann auch noch lange mit ihr geredet danach, weil man macht sich natürlich selber viele Vorwürfe. Wenn man diese Person schon an der Hand hatte und dann loslassen muss. Den Moment habe ich auch, ich weiß nicht, wie oft in meinen Träumen durchlebt, mit anderen Menschen, mit Eltern, Geschwistern, Freundinnen, die man dann loslässt und die dann quasi in diesem schwarzen Nichts einfach verschwinden. Aber ich bin langsam an diesem Punkt angekommen, an dem ich weiß, ich hätte nichts machen können. Ich hätte nichts weiter machen können als mein Bestes versuchen und wäre ich nochmal hinterher gehüpft, dann wären wir halt beide weg gewesen oder vielleicht zu dritt. Ja, wir hatten es dann rausgeschafft, sind diese Wege zurück, wirklich ganz, ganz vorsichtig, wo man davor noch schön irgendwie, oh, hier Fledermauskot anfassen, da das bewundern, da das. Das war alles komplett egal, man wollte nur raus aus dieser Höhle. Sind dann zu dem Hauptquartier von dem Nationalpark gebracht worden und wurden dann befragt. Die hatten schon ein Höhlensystem aufgezeichnet, wie das alles aussieht. Und dann habe ich meine Videos gezeigt, habe gesagt, wer, wo, wann wir wen wo irgendwie verloren haben und wo ich noch die Leute gesehen hatte, die halt irgendwie weg waren, dann ab einem gewissen Punkt. Das Problem war auch, wir hatten keinen einzigen Arzt vor Ort. Der war halt auf Fortbildung in Kuala Lumpur. Das war der einzige, der Dorfarzt quasi. Was dann kam, war ein katholischer Priester, Missionary, der uns dann Kohletabletten gegeben hat. Der hat quasi so als Assistenzarzt fungiert. Ja, und das war dann erstmal der Hauptteil der Geschichte quasi. Also wir sind dann zu 11 reingegangen und kam zu 9 wieder raus.
Krass. Also, du siehst ja meine ganze Reaktion, wie ich hier total angespannt hier so sitze. Das ist eine der krassesten Geschichten, die ich hier im Podcast gehabt habe. Und es ist, glaube ich, die längste Zeit, die ich im Podcast nichts gesagt habe. Und ich weiß auch gar nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Ehrlich gesagt, da fällt mir gar nicht mehr so viel ein, obwohl ich immer so viel rede. Wie ist es dir denn danach gegangen?
Also kurz danach ging's. Wirklich so in der kurzen Frist war es so, dass wir uns dann auch immer getroffen hatten, alle Leute, die irgendwie dabei waren. Und wir haben gesagt, wir setzen keinen Fuß mehr in diesen Regenwald. Der will uns da nicht haben. Und wir bleiben draußen und da gab es eine Bar. Und da haben wir uns dann, wie gesagt, immer mal wieder ein paar Bier geholt. Wir haben das so gut wie es geht irgendwie versucht, auch humoristisch aufzuarbeiten, so dämlich sich das anhört. Man hat versucht, irgendwie immer mal wieder einen blöden Spruch zu klopfen oder sowas, was sich jetzt makaber anhören mag, aber es hat geholfen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, kommt das in die deutschen Medien? Ist das in den deutschen Medien? Wissen meine Eltern davon? Meine Eltern wussten ja, wo ich bin zu dem Zeitpunkt, wussten, welche Tour ich mache. Aber ich hatte kein wirkliches Internet. Also man hatte, wenn man Glück hatte und die Satellitenschüssel richtig stand, vielleicht mal so Haar. Und die Momente habe ich dann immer ausgenutzt, einfach nur, um an meine Familie zu schreiben, macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Ich wollte aber auch nicht, falls es nicht in deutschen Medien kommt, sagen, hey, guck mal hier, das und das ist passiert. Weil ich wusste, dann drehen alle durch. Die mussten nur wissen, mir geht's gut, immer zum richtigen Zeitpunkt. Und ich habe denen dann auch erst davon erzählt, als ich wieder in Kuala Lumpur war, habe gesagt, so, setzt euch mal auf die Couch, holt euch einen Schnaps. Ich muss euch jetzt was sagen. Weil wir haben dann mitbekommen, in Deutschland wurde davon gar nichts berichtet. Ganz anders in natürlich Malaysia. In Malaysia war das ein großes Ding und auch in den Niederlanden, wo der Professor dann ja auch herkam. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie schlimm Journalismus sein kann. Wenn wirklich Journalisten kamen dann immer mehr in dieses Tal oder halt zu dem Nationalpark auch. Und man muss, um in den Nationalpark reinzukommen, seinen Ausweis scannen. Und die haben dann halt eine Kopie von dem Reisepass. Und die wurden geleakt. Wir wissen nicht von wem, aber die wurden auch an die Presse weitergegeben, wo dann halt auch unsere Bilder dran waren und hieß, ja, die waren alle beteiligt. Und dann hatte man plötzlich Freunde, die sich auch nicht als Presse ausgegeben haben, sondern nur gesagt haben, oh ja, Mensch, habt ihr das mitbekommen gestern, was da war? Und dann halt drauf gehofft haben, man sagt so, ja, ja, ich war dabei. Und dann erzählt man so, plaudert man ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das war sehr anstrengend und wirklich nicht schön. Immer jeden irgendwie abwehren zu müssen, vor allem, weil zu dem Zeitpunkt wurden die beiden auch noch nicht gefunden, die verschwunden sind. Man wusste also noch nicht, haben die überlebt, haben die nicht überlebt. Ich glaube, der Professor wurde 2 Tage danach und der Guide 1 Woche danach gefunden. Also der Professor ist in diese Stromschnellen, da ist er hängen geblieben. Und da hat es dann auch geendet. Wie genau, weiß man nicht, was jetzt der ausschlaggebende Grund war. Aber genau, er ist da quasi in so einer kleinen Spalte hängen geblieben und kam halt da nicht mehr weg. Und der Guide, den hat man gefunden in einem Höhlensystem, was man davor noch gar nicht kannte. Also durch diese schnell fließenden Wassermassen wurden anscheinend Sedimente weggespült, die dann neue Systeme freigemacht haben. Und er wurde halt dann in einem so einem neuen System gefunden. Ja, das wussten wir aber erst später. Und die Eltern von dem Guide waren auch da. Das waren auch Guides, die für diesen Nationalpark gearbeitet haben. Und der Vater hat auch mehrere Interviews danach gegeben, wie schlimm das ist. Ich habe danach auch noch eine Spendenaktion über meinen Instagram-Account gemacht, wenigstens so Freunde und Familie, und habe gesagt, hey, die Familie, die ernährt sich quasi nur von ihren Einnahmen als Guide, lass da ein bisschen was hinschicken. Und es kamen dann auch mehrere hundert Euro zusammen, ich glaube 300-400 Euro, die ich dann auch tatsächlich da überweisen konnte, was mich auch nochmal wirklich glücklich gemacht hat. Ja, aber wirklich so verarbeitet hat man es dann, indem man immer wieder drüber geredet hat. Also auch mit den Leuten, die dabei waren. Wir waren lange noch in Kontakt miteinander. Aber so ganz verdrängen kann man es immer noch nicht. Also es ist für mich bis heute, wenn ich irgendwo Hochwassernachrichten sehe, aus Deutschland, aus sonst irgendwo.
Jetzt aktuell auch, ne?
Ja, jetzt aktuell auch. Man kriegt ein komisches Gefühl im Bauch. Also es wirft einen immer noch so zurück und bei Höhlen ist man dann doch auch nochmal ein bisschen vorsichtiger, wenn man irgendwie Angeboten kriegt oder man sieht irgendwo, man ist im Ausland, ah, da gibt es eine schöne Höhlentour. Mache ich nicht mehr so ganz ohne Bedenken.
Ja, absolut verständlich, krass. Du hast ja auch nochmal Kontakt mit der Dame gehabt, mit der Frau des Professors gestern oder die Tage vor ein paar Tagen als Vorbereitung zu dem Call, ob das in Ordnung ist, diese Geschichte hier zu teilen. Wie geht's ihr? Also wie ist sie mit diesem Verlust umgegangen und wie geht es ihr jetzt?
Ihr geht's gut. Mit dem Verlust ist sie sehr, sehr gut umgegangen. Also sie hat auch, wir haben auch die Tage direkt danach sehr, sehr viel geredet, und sie hat jegliche Schuld von mir genommen und hat gesagt, sie hat es ja selber mitgekriegt, man hätte nichts machen können. Sie weiß ja selber, wie heftig diese Strömung war. Was allerdings noch passiert ist, mehrere von uns wurden noch krank. Wenn ich es richtig mitgekriegt hatte, hatten einige von uns Morbus Weil, was eine durch Nagetier und Fledermaus übertragbare Krankheit ist. Das hat das Immunsystem von einigen geschwächt. Ich weiß, sie hatte dann relativ wenig Probleme, auch den Leichnam dann in die Niederlande zu überführen. Das ging relativ problemlos dann mit der niederländischen Botschaft in Malaysia. Und sie hat immer gesagt, es ist gut, dass er so aus der Welt gegangen ist, wie er es auch hätte wollen, weil das ist ein Abenteurer-Tod, hat sie gesagt. Und das ist besser als irgendwo in Deutschland oder in den Niederlanden auf einer Stufe ausrutschen und sich das Genick zu brechen. Also sie ist wirklich gut damit umgegangen. Und sie hat auch ihre Kinder, die ihr da viel geholfen haben. Also das war, ihr geht's gut.
Ja, okay, krass. Und du warst dann noch eine Weile da im Dschungel, bevor du zurück nach Kuala Lumpur gegangen bist. Hast du gut wieder ins Leben zurückgefunden oder war danach alles anders?
Man hat sich 2-3 Mal betrunken in Kuala Lumpur dann. Auch mit den Barkeepern, die natürlich alle die Geschichte kannten, die das auch mitbekommen hatten. Und man hat dann mit denen geredet. Auch mit denen stehe ich heute noch in Kontakt. War auch vor 2 Jahren wieder in Kuala Lumpur und direkt wieder erkannt. Also war auch da, man hat auch Freundschaften dadurch geschlossen. Ins Leben habe ich relativ schnell wieder zurückgefunden, weil ich mir gesagt habe, es bringt nichts jetzt, sich komplett Ewigkeiten fertig zu machen mit dieser ganzen Sache. Deshalb haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, ich mache mein Praktikum noch fertig. Ich gehe zurück, ziehe das auch durch. Und ja, was soll's? Es ist passiert. Man kann nichts mehr ändern.
Nee.
Und jetzt alles auf Pause zu drücken, macht ja keinen Sinn.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du die bayerische Rettungsmedaille bekommen hast? Also das muss ja dann nach deiner Rückkehr gewesen sein, als dann irgendwie die Medien darauf aufmerksam geworden? Oder wie kam das?
Also, so wie ich das verstanden habe, haben mich die beiden Deutschen, einmal die Freundin, die ich zuerst aus dem Wasser gezogen habe und danach ihr Freund, den ich wiederbelebt habe, vorgeschlagen. Man muss auch vorgeschlagen werden, glaube ich, von irgendjemanden. Das kann natürlich, wenn es groß in den Medien publik ist, kann das irgendjemand machen. Da es allerdings in Deutschland gar nicht in den Medien vorkam, war das quasi, also in Deutschland wurde nie irgendwas davon berichtet. Es gibt malaiische Medien, für die habe ich auch noch relativ kurz danach, ich glaube 2 Wochen danach, ein Interview geführt, als es dann auch okay war. Da gibt es die wunderschöne Überschrift, wenn man es übersetzt. Fledermaus-Code rettet Jungen das Leben. Irgendwie sowas mit meinem Bild daneben. Hätte man auch geschmackvoller machen können, aber ja, diese Schlagzeile existiert. Und ich denke, also ich weiß es nicht zu 100%, aber von allem, was ich mir erschließen kann, wurde ich von den beiden Deutschen vorgeschlagen. Und mir wurde dann, also ich bekam erst davon zu hören, mich hat dann ein Kumpel angerufen, also der, den ich da befreundet hatte, der gesagt hatte, ja, bei mir wurde gerade angerufen, weil das muss ja auch alles verifiziert werden, dass da nicht irgendjemand irgendwelche Schindluder treibt oder irgendwas vorschlägt, was überhaupt gar nicht passiert ist. Und der hat dann gesagt, ja, die haben bei mir angerufen, ich glaube, du kriegst da bald was. Weil gesagt, okay, interessant. Und ich habe dann 2020 im August eine Einladung vom bayerischen Ministerpräsidenten erhalten, nach München zu kommen und die bayerische Rettungsmedaille zu erhalten. Dazu ist es leider nie gekommen, wegen Corona. Ich habe sie dann per DHL überreicht bekommen. Das Schade. War nicht ganz so glamourös. Aber
und der DHL, der hatte nur einen gelben Anzug an, ne?
Der hatte nur einen gelben Anzug an, aber dafür, also ich habe schon oft gesagt, die Medaille ist mir eigentlich nicht so sonderlich wichtig. Ich würde viel lieber die eintauschen und hätte die Leute wieder zurück, die da,
ja,
die es da halt nicht geschafft haben. Aber trotzdem ist es auch ein schönes Zeichen der Anerkennung, worüber man sich dann schon freut.
Absolut, absolut. Das ist eine total krasse Geschichte. Also, was du da durchgemacht hast. Also einerseits tut es mir leid, dass du es durchgemacht hast, und andererseits ist es gut gewesen, dass du da warst, um es durchzumachen, um halt eben zumindest die zwei Menschen zu retten. Und dass dir nichts passiert ist. Was hat das mit dir und dem Leben getan? Hat es die Sichtweise aufs Leben irgendwie geändert? Hast du danach eine andere Sichtweise vertreten?
Ein bisschen. Also ich hatte davor immer relativ viel Angst vor Klausuren. Jetzt versuche ich das immer zu relativieren. Wenn ich in irgendeine Klausur, in irgendeinen Podcast reingehe, wo ich davor vielleicht mal ein bisschen nervös bin, dann denke ich mir so, mein Gott, das ist doch eigentlich nichts, wo man sich verrückt machen muss. Wieso bist du jetzt nervöser als zu diesem Zeitpunkt?
Mhm.
Weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, ich war komplett die Ruhe weg. Das kam erst danach, wo ich mir dachte, oh Gott, was ist hier passiert? Also insofern rufe ich es mir immer wieder so ins Gedächtnis und denke mir so, setz die Dinge doch mal in Relation. Es ist doch total egal, ob da eine rote 5 oder eine rote 6 auf irgendeinem Blatt Papier steht. Was wichtig ist, du bist gesund, deine Liebsten sind gesund. Darum geht's doch eigentlich im Leben. Und alles andere ist ein schönes Add-on, aber nicht sonderlich wichtig, wenn man es mal wirklich bedenkt. Also das definitiv. Und ansonsten, man hat natürlich, also ich hatte danach eine ganze Weile immer noch damit zu knabbern. Vor allem halt, wie gesagt, durch Träume, so im Alltag nicht, aber in der Nacht schon öfter mal, wo man sich denkt, oh Gott, schon wieder in dieser Höhle drin gewesen, es muss nicht sein. Und das kommt auch immer wieder so gegen den 12. Juli hoch. Der 12. Juli ist der Tag, an dem das alles passiert ist, 2019. Aber ansonsten, für mich ist es wichtig, auch mit allen, die es interessiert, da offen drüber reden zu können. Und ich glaube, für mich persönlich auch zur Verarbeitung ist es immer sehr, sehr gut, mit Leuten darüber zu reden. Egal, ob sie dabei waren oder nicht. Teilweise kriegen sie es mit, oder wenn sie halt dann die bayerische Rettungsmedaille doch im Schrank stehen sehen, dann sagen sie, hä, was ist denn da passiert? Und dann erzählt man das mal. Und das ist ganz zentral für mich.
Ja. Ja, Wahnsinnsgeschichte, Tom. Also ich bin völlig, völlig baff. Ich meine, ich habe mit Florian dazu viel gesprochen im Vorhinein, und ich habe hier ganz viele Notizen zu deinem Erlebten, und nichts hätte mich auf diese Geschichte so vorbereiten können, außer die Geschichte selbst. Also ich bin völlig sprachlos.
Ja. Ich glaube, also, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte davon ist, wenn man irgendwo sieht, dass irgendwo was passiert, dann sollte man was machen. Das würde ich quasi so als Appell auch rausgeben. Das muss nicht beim Reisen sein. Das kann bei Ungerechtigkeiten aller Art sein. Und davon gibt's genug überall. Also Zivilcourage ist einfach verdammt wichtig. Und das ist doch so ein kleiner Impuls einfach, den ich gerne so mitgeben will, so warum das eigentlich erzählen. Und das ist so mein Gedanke. Wenn man sieht, dass irgendwo was passiert, nicht weggucken, handeln. Und es muss nicht in der Höhle sein, das muss nicht bei Hochwasser sein. Einfach insgesamt im Leben.
Ja, nee, finde ich sehr, sehr gut. Also finde ich, es ist sehr, sehr wichtig. Also vor allem, ich glaube, heute noch wichtiger denn je. Wir leben in einer so krass verbundenen Welt, in der wir alle anonym sind. Ja. Und das ist dieses Paradoxe an der ganzen Geschichte, dass wir uns alle irgendwie so alleine fühlen. Und es ist so wichtig, die Augen aufzuhalten und zu helfen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich weiß, der 12. Juli, der ist jetzt halt bald. Ich wünsche dir alles Gute für diese Zeit. Ich hoffe, dass es nicht zu hart wird und dass du das weiterhin alles gut verarbeiten kannst und dass viele Menschen halt jetzt tatsächlich dann halt das mitnehmen, was du gerade gesagt hast und dadurch halt inspirierter sind. Danke dir.
Dankeschön.
Bis bald.
Bis bald. Bis zum nächsten Abenteuer.
Ciao. Ja, ciao. Das war's für diese Woche. Krasse Folge, oder? Ich danke Tom sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit mir über dieses Erlebnis und diese Reise zu sprechen. Und vielen Dank auch an dich, dass du zugehört hast bis hierhin. Wenn es dir gefallen hat oder wenn du es gut fandest, dann freue ich mich immer über Bewertungen des Podcasts oder halt über Kommentare der Folge. Das gibt's ja jetzt bei Spotify schon seit einiger Weile oder einige von euch nutzen das ganz fleißig. Und mittlerweile gibt's auch eine neue Funktion, dass man darauf auch antworten kann. Also es muss nicht immer nur One-Way sein hier im Podcast. So war es ja viele, viele Jahre. Mittlerweile kann man sich tatsächlich ziemlich gut austauschen über diese Funktion bei Spotify, die ich total klasse finde. Also gerne einen Kommentar da lassen, würde mich wahnsinnig freuen. Und das war's für diese Woche. Nächste Woche geht's auch ziemlich krass weiter. Es ist immer krass, aber Darius ist eigentlich, den hat man schon abgeschrieben, für tot erklärt. Denn Krebs, beziehungsweise ein Hirntumor, so war das. Ein Hirntumor hat ihn mit 15 aus dem Leben gerissen. Und eigentlich haben sie alle gedacht, der macht nicht mehr lange. Hat er aber. Und was für ein Leben hat er bisher gelebt? Er ist jetzt 33 und hat ein ziemlich cooles Abenteuer auf der Panamerika erlebt. Mit dem Fahrrad ist er die entlang gefahren. Und das ist ein so krasses und intensives Gespräch geworden. Wir haben 3 Stunden gesprochen. Freu dich also auf nächste Woche mit Darius hier im Off the Path Weekly. Und wenn du magst, bis dahin, sind ja noch ein paar Tage, gibt es auch den Off the Path Daily, wo wir jeden Tag eine tolle kurze Folge veröffentlichen und wo ich halt tatsächlich zum Punkt komme. Also, hör doch gerne mal rein. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss.